Dubai ist eine Stadt der Superlative. Und Superlative hat man auch beim Shopping. Und zwar die Dubai Mall. Bezeichnet sich selber als eine der größten, wenn nicht sogar die größte Shopping Mall der Welt. Und ist ein Grund für viele Touristen, nach Dubai zu fahren. Heute bei Wirtschaft hoch 2 ein Erfahrungsbericht aus der Dubai Mall. Wirtschaft hoch 2, der Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft von und mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft hoch 2. Heute eine Solo-Episode mit einer Erfahrung aus Dubai, und zwar einem Besuch der Dubai Mall. Und die Dubai Mall ist deswegen besonders, weil sie sich selbst als größte Shopping Mall der Welt bezeichnet und wirklich ein faszinierendes Erlebnis bietet, was Auswahl, was Größe, was Vielfalt, aber auch was besondere Dienstleistungen und Serviceleistungen angeht und deswegen durchaus schon als besondere Mall zu gelten hat. Bevor wir aber inhaltlich bei der Dubai Mall einsteigen, dieses Mal etwas früher gleich die Theorie, weil wenn wir uns die Dubai Mall anschauen und auch überlegen, inwieweit die Dubai Mall vielleicht Maßstäbe setzt, was vielleicht besondere Ausprägungen sind, wie die Dubai Mall sich auch ja als Besonderheit wirklich positionieren kann, macht es durchaus Sinn, relativ früh mit dem Theorie-Check zu starten, um zu schauen, was ist eigentlich die Theorie der Einkaufszentren? Wie baut man heute Einkaufszentren und was hebt Einkaufszentren wirklich auch hervor und stellt sie als besonders heraus?
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theorie-Check.
Was ist die Theorie der Einkaufszentren? Naja, klassisch Einzelhandel im stationären Umfeld natürlich Lage, Lage, Lage. Wobei bei Einkaufszentren sich durchaus diese Frage nicht so klassisch stellt, außer es geht um Innenstadtlagen, wo natürlich die Lauffrequenz der Konsumenten und der Besucher der Stadt eine große Relevanz besitzt. Aber wenn Einkaufszentren entsprechend groß sind, dann ist es eine Chance, auch Kunden in bestimmte Richtungen zu lenken. Das heißt, die Grundidee muss sein, dass das Einkaufszentrum eigentlich in der Lage ist, einen Aufenthalt für den Kunden lohnend zu gestalten. Und was der Kunde dort will, muss er auch dort erreichen können. Und dann können wir den Kunden auch bewegen, uns zu besuchen. Einkaufszentren selber unterscheidet man heute nach Funktionsbereichen. Also das heißt, wir haben Einkaufszentren, die sich lokal orientiert positionieren. Wir haben Einkaufszentren, die regional auftreten. Aber wir haben auch die großen Einkaufszentren, die überregional auftreten. Die Dubai Mall ist ganz klassisch ein überregionaler, ein globaler Auftritt im Bereich der Einkaufszentren. Die hat einen sehr, sehr weiten Einzugsgebiet und strahlt deutlich über die Stadt Dubai hinaus. Dann ist zentral für Einkaufszentren, wenn ich über die Lage mich nicht zentral differenzieren kann, die Erreichbarkeit. Wie stelle ich als Einkaufszentrumsbetreiber sicher, dass die Kunden mich erreichen können? Da spielen ganz groß natürlich Parkplätze eine Rolle. Da spielt aber auch die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr eine große Rolle. Wobei, wenn man die Relevanz vergleicht, ob nun Parkplätze oder die ÖPNV-Anbindung wichtiger ist, ist durchaus der alte Spruch im Handel, auch bei Einkaufszentren heute noch relevant, dass das Einkaufsbudget mit dem Auto kommt. Das heißt, viele Kunden, die in Shoppinglaune sind, die bereit sind, viel auszugeben, viel zu konsumieren, kommen klassisch mit dem Auto. Deswegen ist die Verfügbarkeit von Parkplätzen eine ganz zentrale Voraussetzung, damit Einkaufszentren erfolgreich sein können. Dann spielt bei Einkaufszentren natürlich das Thema Architektur eine große Rolle. Sprich, wie alt ist das Einkaufszentrum? Wie ist die Architekturqualität? Wie ist der Modernisierungsstand? Und wie ist auch die Grundform? Und gerade bei den Grundformen unterscheidet man klassisch bei Einkaufszentren drei unterschiedliche Strukturen. Wir haben einmal die Kreuzgrundform, sprich wir haben einen zentralen Mittelbereich und von dem Bereich gehen kreuz- oder sternförmig entsprechend die Einkaufswege ab. Wir haben die klassische Strip Mall. Strip Mall heißt, an einer langen Straße orientiert, an einem langen Weg orientiert, sind die Geschäfte vielleicht mit wichtigen Läden am Ende und am Anfang des entsprechenden Strips. Und es gibt die sogenannte V-Form. In der V-Form haben wir oftmals eine zentralen Mieter am Ende des Einkaufszentrums und zwei oder mehr Wege führen auf diesen Mieter hin und sind entsprechend dort wiederzufinden. Diese zentralen Achsen in den Einkaufszentren sind in der Regel mit sogenannten Magnetmietern oder Ankermietern besetzt. Das heißt, habe ich so eine Strip-Form, sprich die lange Straße, dann versucht der Betreiber klassischerweise einen Ankermieter sowohl an den Anfang wie an den Ende zu setzen. und somit auch die Kunden anzureizen, in beiden Richtungen die ganzen Wege auch zu laufen, um von dem einen Ankermieter, den ich besuchen möchte, auch zum anderen Ankermieter zu kommen. Und das kann man übertragen auf die anderen Formen. Das heißt, in der Kreuzform platziere ich die Ankermieter sowohl in der Mitte wie an den Endpunkten der einzelnen Wege. Und bei der V-Form logischerweise am Ende des Vs, da gehört der Ankermieter hin. Dann sorge ich dafür, dass von beiden Seiten die Konsumenten durch die Einkaufsmall strömen. Dann brauche ich einen entsprechenden Branchenmix. Gemessen an der Funktion brauche ich entsprechend attraktive Händler, die sich im Center einmieten. Das heißt, habe ich ein lokal ausgerichtetes Einkaufszentrum, dann brauche ich klassisch Nahversorgung, brauche Unternehmen, brauche Dienstleistungen, die im Nahumfeld benötigt werden, über Reinigung, über Schuhmacher, über Schlüsseldienst, über alle Dienstleistungen, die ich vor Ort eigentlich benötige. Hin zu regionalen Anbietern, da habe ich dann schon einen Wechsel hin zu textillastigeren Sortimenten, aber überregional durchaus auch noch genutzt, um Lebensmitteleinkäufe zu tätigen, das heißt vielleicht einen großen Lebensmittelfachmarkt, der im Einkaufscenter integriert ist, wohingegen die überregionalen Center oder auch die global agierenden Center klassisch mit Flagship-Stores wirklich dafür sorgen, dass Kunden auch größere Wege auf sich nehmen und deswegen dort durchaus mit Brands sich zu profilieren, ist eine ganz klassische Struktur, wie sich Einkaufscenter versuchen, dort zu entwickeln. Dann weiteres Qualitätsmerkmal ist die Aufenthaltsqualität. Wie sind Einkaufszentren auch so vom Look and Feel, von der Möglichkeit, sich zu setzen, aufzuhalten? Wie ist das Gastronomieangebot? Was für Attraktivitäten werden angeboten? Was könnte auch eine Alleinstellung sein, wo Kunden wirklich das Einkaufszentrum mit bestimmten Aspekten in Verbindung bringen? Und so kann man heute feststellen, dass gerade weil Sortimente immer austauschbarer werden, weil die Handelsstrukturen sich immer stärker angleichen, dass gerade das Alleinstellungsmerkmal ein ganz zentraler Faktor ist, wo Einkaufszentren versuchen, sich zu unterscheiden. Das kann heißen, dass über Entertainment, über Themen, über die Kombination mit Factory-Outlet-Centern einfach bestimmte Schwerpunkte gesetzt werden, die dafür sorgen sollen, dass Kunden eine Besonderheit im Einkaufszentrum erkennen und sich deswegen auch dort auf den Weg machen. Das waren jetzt viele Fakten, die einfach Einkaufszentren beschreiben. Aber jetzt kommen wir einmal konkret zur Dubai Mall, direkt in Downtown Dubai, neben dem höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. 2008 mit dem allerersten Bauabschnitt eröffnet, immer wieder erweitert und heute mit 350.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, selbst genannt die größte Mall der Welt. 350.000 Quadratmeter, ein bisschen abstrakter Begriff, vielleicht zwei Vergleichswerte. Viele deutsche Zuhörer werden das Centro in Oberhausen kennen, das größte deutsche Einkaufszentrum, das mit 125.000 Quadratmetern ungefähr nur ein Drittel der Größe der Dubai Mall besitzt. Und noch ein weiteres Vergleichsbeispiel in Hamburg ist ja so die Keimzelle der Einkaufszentren durch die Entwicklungen der ECE-Unternehmensgruppe. Und das Alstertal-Einkaufszentrum ist so das erste große deutsche Einkaufszentrum klassischer Prägung gewesen aus dem Jahr 1970. Und das kommt als fast größtes Center in der Hansestadt auf nur 59.000 Quadratmeter. Das heißt, das Einkaufszentrum der Dubai Mall ist in diesem Fall mehr als 6-mal so groß wie das Alstertal-Einkaufszentrum und mehr als 3-mal so groß wie das Centro. Da kriegt man vielleicht so eine Idee, was für Größenordnungen wir dort entsprechend jetzt wiederfinden. Ob es immer noch das größte Einkaufszentrum der Welt ist, darüber streiten die Experten gerade so ein bisschen, weil in Südostasien verschiedene andere Malls auch an den Start gehen, an den Start gegangen sind und deswegen durchaus die Betrachtung von Verkaufsfläche zu Nutzfläche zu Anzahl Einzelhändler differiert und deswegen kann man nicht eins zu eins sagen, ob es das größte ist, aber in der Eigenbehauptung ist es das. Auf diesen 350.000 Quadratmeter präsentieren sich heute rund 1.300 Retail-Outlets, wobei Retail-Outlets jetzt nicht zu verstehen ist als 1.300 unterschiedliche Geschäfte. Es ist durchaus so, dass neben den klassischen Geschäften, die in normaler Struktur vorzufinden sind, natürlich auch viele Verkaufsstände sowohl in den Gängen wie in kleineren Nischen auch mit untergebracht sind. Und durch die besondere Struktur, ich komme noch zu, dass entsprechend auch so eine Art Marktbereich integriert ist, kommt natürlich auch eine größere Anzahl an Händler oder an Retail-Outlets, als jetzt klassische Verkaufsflächen westlicher Prägung dort vorzufinden sind. Aber auch da kurzer Vergleich, im Centro sind heute 175 Geschäfte, das heißt Dubai Mall 1.300 Retail-Outlets, Centro 175 Geschäfte, im AEZ, als Einkaufszentrum sind es 240 Geschäfte. die wir wiederfinden. Zum Thema Gastro, die Dubai Mall um bei 200 Gastro-Angebote, das Centro 49. Also man sieht allein an diesen Vergleichszahlen, was für Dimensionsunterschiede wirklich auch in der Dubai Mall zu finden sind und wie man sich auch vorstellen muss, was für eine Größenordnung da vor Ort in Dubai auch gebaut wurde. Das zieht natürlich Besucher an und Besucher anziehen heißt, dass in der Dubai Mall im Jahr über 100 Millionen Besucher in der Regel registriert werden. Und 100 Millionen Besucher heißt runtergebrochen auf den Tag. Die Dubai Mall hat 7 Tage die Woche geöffnet. Wir können davon ausgehen, dass um bei 250.000 bis zu 300.000 Besucher pro Tag die Dubai Mall frequentieren. Auch da wieder kurze Vergleichszahl. Wir reden im Centro über 23 Millionen Besucher. Also auch hier wieder Faktor 1/4 der Besucheranzahl, 1/4 der Gastroanzahl im Vergleich Centro zu Dubai Mall. Und wir reden beim Alstertal-Einkaufszentrum von ungefähr 9 bis 10 Millionen. Hier reden wir quasi über einen Faktor 10, was die Besucherunterschiede angeht. Das heißt, wir reden über ein riesengroßes Center und allein die Anzahl von 8 Informationscountern, das heißt 8 Informationsbereiche, wo wirklich Mitarbeiter die Kunden auch entsprechend in die richtigen Richtungen pointen, zeigt allein, was für Größenordnungen wir haben. Im direkten Umfeld der Mall sind heute 8 Hotels in Betrieb. Unter anderem das erste Armani-Hotel, was im Burj Khalifa mit direktem Zugang von der Dubai Mall aus erreicht werden kann. Um jetzt ein bisschen ein Bild zu geben, wie der Dubai Mall aussieht, würde ich gerne versuchen, so ein bisschen ja, Beschreibungen auch mal abzugeben, dass Sie ein Gefühl bekommen, was man so für Eindrücke auch bei der Dubai Mall bekommt. In Dubai wird relativ viel Taxi gefahren, weil Taxifahren dort eigentlich das relativ schlechte öffentliche Nahverkehrssystem eigentlich faktisch ersetzt. Und bei der Fahrt zur Dubai Mall fragt der Taxifahrer, wo man denn hin möchte. Es gibt verschiedene Drop-Off-Points, einfach um die Größe der Mall auch entsprechend zu würdigen, weil die Strecken sind teilweise sehr, sehr lang und deswegen fahren die Taxis dann sowohl um die Mall rum, wie auch unter der Mall durch, um entsprechende Drop-Off-Points zu adressieren, wo ich als Kunde besser aufsteigen kann und die Chance habe, dass ich dort wirklich schnell meine Shopping-Destinations erreiche. Die Dubai Mall ist über verschiedene Bauabschnitte gebaut, die alle sehr, sehr modern sind. Wie angesprochen, seit 2008 ist der erste Bereich in Betrieb, das heißt im Jahr 2020 gerade mal 12 Jahre alt ist der älteste Bereich. Die neueren Bereiche sind dementsprechend deutlich jünger. Und man trifft auf sehr, sehr moderne Ladengestaltungen, sehr moderne auch Centergestaltungen, die auch sehr hochwertig ausgeführt sind und wirklich einen wirklich absoluten Premium-Anspruch auch entsprechend garantieren. Die ganze Mall selber ist in einer Grundstruktur in Form so eines an einer Ecke abgerundeten Quadrats gebaut. Das heißt, wir haben Wegstrecken, die an den Rändern des Quadrats langführen und quasi da, wo die abgerundete Ecke ist, so einen großen Bogen einmal als Wegstrecke sozusagen von so 2 Ecken des Einkaufszentrums langführen. Und so hat man eine sehr große Wegstrecke. Und diese einzelnen Wegstrecken sind jeweils durch so Atrien unterbrochen. Das heißt, dass wir quasi auf den Wegstrecken von der einen Ecke zur anderen Ecke in der Regel auf 2, 3 Atrien treffen, die dann nochmal mit Lichteinfall auf den verschiedenen Ebenen unterschiedlich auch gestaltet sind. Zu diesen Außenwegen, das heißt, man kann einmal außen sozusagen an diesem Quadrat langlaufen, gibt es noch einen Weg, der mittig durchs Einkaufszentrum läuft und deswegen auch die Strecken verkürzt, die man notfalls machen muss, wenn man von der einen Ecke zur anderen Ecke kommen möchte. Zu dieser Grundstruktur, dieses Quadrat mit der Abrundung, ist eine Erweiterung am äußeren Rand jetzt umgesetzt worden, die eher so einer, kann man sagen, so einer organischen Form ähnelt. Das heißt, die ist an einem dieser Atrien angesetzt worden und mäandert dann so außen weiter und ist über verschiedene Ebenen mit dem Hauptteil verbunden. Und dieser Anbau nennt sich Fashion Avenue. Und die Fashion Avenue ist gerade auch, was die Luxusmarken angeht, nochmal so eine spezielle Präsentationsmöglichkeit geworden, wo nochmal die Luxusbrands sich über Flagship-Stores, über Präsentationsflächen nochmal extra Raum auch gebaut haben, um ihre Produkte auch entsprechend in Szene zu setzen. Das ganze Einkaufszentrum hat 4 Stockwerke. Startet im Lower Ground Floor, also sprich im Untergeschoss. Dort ist die Wegführung unterschiedlich. Das heißt, wir haben dort andere Wege als dann auf den anderen Stockwerken oberhalb. Und gerade im Untergeschoss zeigt sich schon eine sehr verschachtelte Wegstruktur. Das hängt aber auch damit zusammen, dass dort Bereiche sind, die einer marktähnlichen Struktur so aus dem Mittleren Osten diesen Märkten nachgebaut sind. Das heißt, wir haben nicht so eine klassische Wegeführung, wo ich als Besucher sofort weiß, wo ich die einzelnen Bereiche finde, wie ich mich orientieren muss. Im ersten und zweiten Stock haben wir jetzt dann gleiche Wegführung, sprich wir haben übereinander liegende Wege, wo ich auch dann durch den Blick nach unten und oben durchaus ein bisschen Orientierung wiederfinde. Wohingegen der dritte Stock sich wiederum etwas verkürzt zeigt. Das heißt, da habe ich nicht mehr alle Wege, die ich nutzen kann und deswegen ist da schon die Orientierung ein bisschen schwieriger. Ergänzt wird diese schwierige Orientierung dann durch diesen Anbau. Ich hatte angesprochen, dass der Anbau so ein bisschen so eine meandernde Form an dem Einkaufszentrum darstellt, der dann einen Übergang aus verschiedenen Etagen auch besitzt, aber auch der Übergang sich je Etage teilweise unterscheidet. Das heißt, ich kann zum Beispiel im zweiten OG nur an einer Ecke einen Übergangsbereich finden, wohingegen ich im Erdgeschoss und ersten OG zwei Ecken Übergänge finde. Und das ist alles dann schon wirklich sehr, sehr verwirrend. Und mehrere Besuche, die ich dort jetzt in diesem Aufenthalt auch machen konnte, die Orientierung ist mir jedes Mal wirklich schwer gefallen. Und auch im Gespräch mit Kollegen vor Ort ist durchaus bei allen aufgefallen, dass eine Orientierung im Einkaufszentrum wirklich schwierig ist. Man kann sich an den Infocountern natürlich einen Infobrief auch mitgeben lassen oder auch so eine Mallkarte. Und es ist erstaunlich, das ist die erste Einkaufsmall, die ich erlebt habe, wo die Kunden wirklich bewusst an so digitalen Info-Touchscreens stehen bleiben und Geschäftenamen eingeben, um dann sich wirklich über eine Wegführung zeigen zu lassen, wo die Geschäfte sich wiederfinden. Genauso gibt es natürlich eine entsprechende Dubai Mall App und die ist auch mit einer GPS-basierten Wegeführung integriert. Das heißt, ich habe quasi eine Indoor-Navigation, damit ich auf möglichst kurzem Weg zu dem Geschäft finde, was ich mir ausgesucht habe. Sortimente, relativ textillastig. Als klassische Ankermieter werden auch sehr stark beworben Bloomingdale's und Galerie Lafayette. Das heißt, ich habe dementsprechend schon so Kaufhausstrukturen in normaler Form wiedergefunden. Neben Bloomingdale's und Galerie Lafayette sind noch drei weitere Kaufhäuser integriert. Einmal Debenhams, einmal die Paris Gallery und einmal aus England kommen Marks & Spencer. Ansonsten findet man sehr, sehr viele der ganz bekannten klassischen Luxusmarken, die sich alle sehr, sehr aufwendig präsentieren. Das heißt, so Flagship-Stores werden klassisch auch in der Dubai Mall dort integriert. Es gibt ergänzend einen Marktbereich, der so ein bisschen als Goldmarkt fungiert und der mit über 200 Goldfachgeschäften sich als größter Goldmarkt auch der ganzen Region profiliert. Aber wie gesagt, es findet sich so ein bisschen in so einem sehr unübersichtlichen Teil des Bereichs wieder, der aber durchaus eine sehr marktähnliche Anmutung dort besitzt. Interessant ist, dass drei Brautmodengeschäfte als besondere Geschäfte dort auflaufen, dass ich 14 Modegeschäfte habe, die sich explizit arabischer Mode zuwenden. Und man denkt ja durchaus, dass vielleicht Dubai als muslimisches Land eher so bestimmte Sortimente nicht so stark forciert. Allein 17 Lingerie- und Dessous-Geschäfte, die klassische Sortimente auch anbieten, die werden ebenfalls in den Schaufenstern präsentiert. Ergänzend auch auffällig Möbel und Wohnaccessoires relativ stark vertreten. Und natürlich durch die Anzahl der Geschäfte, die Größe, die Mall hat, sind auch Flächen quasi verfügbar, die auch größer flächige Repräsentationsmöglichkeiten bieten. Und das ist natürlich klassisch auch was für Möbel und Wohnaccessoires. Schauen wir uns die Servicebereiche an, die dort integriert sind. Wie angesprochen, die App durchaus notwendig, weil mit der GPS-Trackung bringt es durchaus was, dass ich schneller hinfinde, wo ich hin möchte. Da die Strecken aber so groß sind, bietet die Mall einen In-Mall-Chauffeur-Service. Das heißt, es gibt so eine Art längere elektrisch betriebene Golfcarts, die mit Sitzplätzen bis zu 6 Personen ausgestattet sind und die dann wirklich die luxuriös erwartenden Kunden oder die Luxus erwartenden Kunden durch die Mall begleiten, um dann von Geschäft zu Geschäft fahren und dann auch durchaus mit Personal-Shoppern unterstützt quasi die richtige Auswahl treffen zu können. Und deswegen fahren da durchaus immer regelmäßig solche E-Cards rum, die dann wirklich verschiedene Großfamilien zu den Shopping-Destinations begleiten und so entsprechend die Wegstrecken quasi abkürzen durch den Transportdienst transportieren. Dann klassisch Parkplätze über 7000, Valet-Parking, das heißt, ich kann mein Fahrrad natürlich auch parken lassen, kann es im Rahmen des Valet-Parkings auch reinigen lassen. Solche Dienstleistungen, glaube ich, sind insbesondere in diesen Ländern auch sehr gut gefragt, weil einfach natürlich entsprechend das Finanzkapital auch da ist. Dann gibt es mittlerweile eine Anbindung an die U-Bahn. Zur U-Bahn kommt man über so eine 800 Meter lange überdachte Brücke. Und diese Brücke ist halt so lang, dass quasi wie an Flughäfen solche Fahrtreppen installiert sind. Aber da eher in Dubai mit dem Auto gefahren wird, ist die U-Bahn-Anbindung jetzt nicht so ein großer Kundenbringer. Man merkt durchaus, dass entweder mit Privatfahrzeugen oder mit Taxi, das ist der zentrale Zugangsweg, wie man zum Mall entsprechend kommt. Zum Thema Taxi, weil so viele Taxis gefahren werden. Es gibt richtig so Taxi-Abholpunkte, wo dann solche Warteschlangen aufbereitet sind. Das ist so klassisch, wenn man so irgendwelchen Schaltern für irgendwelche Attraktionen wartet, wo dann so mit so Metallabsperrungen Warteschlangen vorgezeichnet sind. So wird klassisch am Ende der Mall auf die Taxis gewartet. Und da stehen richtig dann Einweiser, die dann Taxis ranwinken, die dann die Gäste zu den Taxis pointen, damit relativ schnell auch der Abfahrt über den Taxibereich dort gemacht werden kann. Lieferdienste werden im Rahmen von sogenannten Shop-and-Drop-Dienstleistungen angeboten. Nach erfolgreichem Shopping-Einsatz kann ich meine Produkte in der Mall abgeben, die ich gekauft habe, und werden mir dann nach abgesprochenen Zeitplänen zugestellt. Das heißt, ich muss nicht mit den Taschen rumlaufen, sondern kann mir die zuliefern lassen. Und so wird quasi Serviceleistung dort nochmal in bestimmten Arten und Weisen jetzt nicht klassisch im Online-Shopping-Modus transportiert, aber zumindest wird die Chance gegeben, dass bestimmte Themen dort weitertransportiert werden. Besonderheit in der Dubai Mall ist, dass überall sind Schilder angebracht, wie man sich zu verhalten hat. Und unter anderem wird aufgeführt, dass no kissing or over displays of affection in the mall erlaubt sind. Das heißt, also es wird schon durchaus darauf geachtet, dass bestimmte auch lokale und religiöse Gepflogenheiten eingehalten werden. Und es wird besonders darauf hingewiesen, dass Schultern und Knie bedeckt sein sollen, einfach um diesen natürlich zu erwartenden Gepflogenheiten dort gegenüber auch Würdigung gezeigt wird. Ich würde gerne jetzt verschiedene Shops noch kurz rausgreifen, um so auch ein Bild zu geben, was für unterschiedliche Angebote wir in Dubai Mall vorfinden können. Erster Shop, Level Shoes. Level Shoes ist ein Schuherlebnis der wirklich komplett anderen Art und hat eine Fläche von ca. 9000 Quadratmetern nur mit Schuhen bedeckt und hat es aber auf eine neue Art und Weise gemacht. Wenn man sich heute einen Schuh-Stationärhandel vorstellt, dann hat man da ja klassisch quasi Warenpräsentationen, die sich vielleicht nach Produktwelten unterscheidet, die sich ein bisschen nach auch ja vielleicht Sortimenten unterscheidet und das natürlich auch bei Level Shoes vorzufinden. Das heißt, wir haben Women Designer, Women Accessoires, Contemporary Men Designer, Men Accessoires, Trends and Kids. Klassische Präsentation, wie man es auch normalerweise kennt. Aber der große Unterschied machen die rund 40 Designer-Boutiquen, die in Level Shoes integriert sind. Und Designer-Boutiquen heißt, das sind wirklich voneinander abgetrennte Bereiche in der Grundfläche von Level Shoes, die wirklich dann Marken wie Adidas, Nike, Moncler, Michael Kors, Supergard, Timberland, Tod's und auch Birkenstock wirklich in Markenwelten zeigen. Und die Markenwelt ist wirklich auch durch die Marke gestaltet. Das heißt, ich bin in diesem einen Store Level Shoes, werde aber einfach durch den Besuch von verschiedenen Markenboutiquen immer wieder in komplett neue Sortimentswelten reingezogen. Und das sind wirklich absolut hochwertige und wirklich ziemlich abgefahrene Präsentationen. Das ist wirklich ein Erlebnis, da einkaufen zu gehen. Und gerade was auch dann natürlich die Markenwelten angeht, die Sortimente gehen wirklich also bis in die Tausende an Euro pro Schuhpaar. Und keine Ahnung, Sneaker von Jimmy Choo für bei 4.000 Euro sind im Angebot. Geht natürlich weiter in Ranges, die auch günstiger sind. Natürlich auch in Produktkategorien, die auch klassisch uns im westlichen Modus bekannt sind. Aber bei Level Shoes können die einzelnen Marken mal so richtig zeigen, was sie drauf haben und können wirklich auch durch die Markenpräsentation richtig Branding betreiben, Image aufbauen. Und deswegen Level Shoes wirklich beeindruckend in der Sortimentsvielfalt. Ergänzt durch einen Kaffeebetrieb, durch einen Luxusschuster, durch Schuh-Styling-Bereiche. Spannendes Thema, auch einige Mal Dubai Mall zu finden, dass quasi der Schuh oder die Produkte individualisiert werden, direkt im Laden. Ob das mit Initialen sind, ob das mit gesprayten Muster ist, ob das mit Unterschriften ist. Also die Individualisierung des eigenen Produktes ist wirklich in Szene gesetzt. Und zum Schluss kann man sogar Fuß-Wellness bekommen. Das heißt, ich kann mir die Füße auch pflegen lassen, damit sie nachher in meinen wirklich sündhaft teuren Schuhen sich hoffentlich nicht wundlaufen. Also Level-Schuh ist wirklich ein absoluter Bringer, was den Schuh-Erlebniskauf angeht. Und mit 9000 Quadratmeter wirklich eine gigantisch große Fläche. Ich habe selber noch nie einen größeren Schuhanbieter gesehen als Level Shoes in der Dubai Mall. Dann natürlich klassische Angebote von den Sportartikelmarken. Die Nike-Präsentation als Nike Town umgesetzt. Das heißt, wirklich große Fläche, auch sehr, sehr prominent platzierte Fläche, die mit einem sehr schönen Aussichtspunkt auch auf den Burj Khalifa und die davor stattfindende Fontänenshow wirklich aus dem Store heraus möglich ist. Aber auch wirklich Produkte wie natürlich die in arabischen Ländern, gebrauchten Burkini-Badeanzüge sehr, sehr attraktiv präsentiert und wirklich sehr modern auch präsentiert. Das heißt, Nike hat eine sehr schöne Adaption auch der globalen Produktwelten auf die lokalen Gepflogenheiten vorgenommen und hat wirklich einen sehr, sehr schönen Store auch präsentiert, der eigentlich weniger als Warenpräsentation, sondern mehr als Markenlayout auch genutzt wird, um zu transportieren. Ein Beispiel mal als Live-Bericht, Virgin Megastore, weil das, wir haben jetzt gerade zwei Beispiele gehabt, wie Produktwelten wirklich neu präsentiert werden können. Level Shoes als überbordendes Angebot, Nike Town als Erlebnis der Produkte und Virgin Megastore als, ja, was passiert eigentlich im nächsten Fall jetzt bei Sortimenten wie Computern, Telekommunikation, Fernseher. Deswegen kurzer Live-Bericht aus der Dubai Mall. So, der Virgin Megastore. Mal gucken, was wir hier haben. Also ein Sammelsurium an Produkten. Ich schaue mal, was ich dann kriege. Also Outdoor. Outdoor, sprich Spielsachen für draußen. Dann Fashion von Caps über Skatewear, dann Stationery, Taschen, etc. Dann Sektion an Books. Das heißt, üblichen Bücher. Dann ist hier Haushaltskleingeräte. Das heißt, unter dem Namen Haus zusammengefasst. Dann haben wir eine Custom Area. Das heißt, hier sind Produkte, die alle personalisiert werden. Das heißt, wir können wieder irgendwie Taschen besticken, wir können T-Shirts besticken, wir können Gurke besticken. Dann haben wir Click and Collect Tickets. Dann haben wir eine Musikabteilung, wo man auch jetzt gerade hören kann, dass hier Gitarre gespielt wird. Dann haben wir einen großen Kassenbereich mit allem möglichen Kleinkram, wie üblich. Dann finden wir etwas weiter hinten jetzt die Uhrabteilung. Die läuft unter dem Namen Tech. Das heißt, hier ist zusammengefasst Uhren. Hier sind Laptops, hier sind Accessoires, hier sind Musikequipment, hier kommen Kleinelektro, also sprich Smartphones, Kopfhörer, dann Bose Markenabteilung, dann einen speziellen Samsung-Bereich, auch von der Lake gebrandet, dann noch einen großen Audiobereich, wo verschiedene Audio-Equipments von Kopfhörern, Zubehör, Kabel, MP3-Abspielgeräte, Soundboxen, etc. auch sind und zum Ausgang auf der anderen Seite noch einen Apple-Bereich, wo auch nochmal im Apple CI und scheinbar auch als Apple Store und Store die Produkte dort transportiert werden. Und vorne im Eingang, Ausgang, findet sich ein großer Game-Bereich. Das heißt, hier wird Gaming-Technology angeboten von Gaming-Stühlen, so richtig so groß sind, den DX Racer Coding Pod, sprich ein PC, ein Gaming-Stuhl, der für den Gamer, für den Programmierer gedacht ist, bis hin zu verschiedenen Bereichen, wie es die Gaming-PCs, Equipment, Drohnen, elektronische Fahrgeräte von E-Scootern über Kinder-E-Fahrzeuge angeboten werden. Also ganz viele von den Themen, die hier im Virgin Megastore zu finden sind. Durchaus wildes Sammelsurium an Produkten. Und man kann ganz gut erkennen, dass natürlich jetzt hier händeringend nach irgendwelchen neuen Absatzwegen gesucht wird. Weil alle die Produkte, die Virgin verkauft hat, kann man heute auch online kaufen. Und deswegen ist die Begründung, warum wir weiterhin in den Laden kommen müssen, gerade auch hier bei E-Shirts zu finden. Ganz vergessen, habe ich vorhin beschrieben, die kurze Abteilung auch mit kleinen Auswahl mit Produkten rund um Hören, sprich Platten, Langspielplatten, CDs und so weiter, gibt es auch einen kleinen Bereich nochmal hier zu finden.
Nach diesen Einblicken jetzt noch vielleicht zwei, drei weitere Stores, die wirklich aufgefallen sind. Einmal die sogenannte Maybach-Boutique. Und die Maybach-Boutique ist ja quasi von Maybach, von der Luxusmarke, jetzt auch Luxusprodukte. Und natürlich ist in Dubai auch durchaus die kaufkräftige Zielgruppe, die für die Produkte auch Interesse hat. Aber mit einem wirklichen eigenen Store habe ich die Maybach-Produkte noch nie gesehen. Sehr beeindruckend umzusetzen. Und noch einmal ganz kurz einen Bezug zu Nike, weil wir haben über die Nike Town gesprochen, über diesen Flagship-Store mit der schönen Warenpräsentation. Nike gliedert aber auch bestimmte Produkte aus und es gab den ersten, den ich sehen konnte, Nike Air Store. Das heißt, das stilisierte Bild von Michael Air Jordan, diese Kollektion gerade im Bereich Basketball oder Streetstyle, wirklich in einen eigenen Store ausgegliedert und auch mit der Markenstory dort präsentiert. Und deswegen eine sehr schöne Möglichkeit, neben der großen Markenpräsentation auch runtergebrochen auf individuelle Produkte, auf individuelle Linien vielleicht nochmal Markenerlebnisse zu generieren. Auch dafür eignet sich die Dubai Mall hervorragend, weil sowohl die Flächen verfügbar sind, aber auch die Chance besteht einfach, die richtigen Kunden anzusprechen und Produkte auszutesten. Was macht die Mall noch aus? Wir hatten vorhin bei der Theorie gehört, dass ja vielleicht die Alleinstellung das sein kann, was die Mall auch abhebt. Und da versucht die Dubai Mall natürlich auch klassisch mit den Superlativen, die auch in Dubai wirklich oft versucht werden zu erzielen, sich nochmal zu positionieren. Einerseits hat die Dubai Mall ein Aquarium eingebaut, sprich ein großes Aquarium, eine Showanlage mit Fischen und behauptet von sich daher natürlich auch wieder hier das vielleicht größte Indoor-Aquarium der Welt dort zu präsentieren. Das ist ein Aquariumtank mit 10 Millionen Liter Wasserinhalt, in dem bei 100 Tierarten und ungefähr 30.000 Tiere all-in drin leben sollen. Natürlich eine Zahl, die schwer zu verifizieren ist, aber es ist schon durchaus beeindruckend, durch einen 50 Meter langen Unterwassertunnel im Einkaufszentrum zu laufen. Und rund um einen herum schwimmen Haie, schwimmen Rochen, schwimmen andere bunte Fische, Man kann in der Unterwasserwelt eintauchen. Sehr, sehr beeindruckend. Und das wird ergänzt um den sogenannten Dubai Underwater Zoo. Das heißt, quasi zum großen Schauaquarium noch kleinere Schauaquarien, die dann verschiedene andere Fische präsentieren und so die Erfahrung oder den Aufenthalt auch in der Mall noch verlängern sollen. Dann gibt es in der Dubai Mall den Dubai Ice Ring. Das ist eine Eiskunstlauffläche, eine olympische Größe, das heißt ein klassisches Eisfeld, wo man als Abkühlung nach dem Shoppingwahn einfach Runden auf dem Eis drehen kann, mit natürlich Verleih von Schlittschuhen, Verleih von Bekleidung. Das heißt, wir haben dort quasi die Möglichkeit, auch die Abkühlung oder auch eine andere Sportart dort umzusetzen. Und es findet sich in der Dubai Mall eine sogenannte Virtual Experience, die mit 25 unterschiedlichen Angeboten im Virtual Reality Bereich nochmal versucht, dieses Thema Virtual Reality mit Achterbahnfahrten, mit Fahrt durch die Wüste, mit Sprung vom Hochhaus in ganz anderen Bahnen auch zu präsentieren, um einfach auch damit die Aufenthaltszeit in der Dubai Mall zu erhöhen. Direkt vor der Dubai Mall befindet sich die Dubai Fontaine. Das ist die welthöchste Fontänenanlage, die abends in einem Halbstundenrhythmus zu unterschiedlichen Musikstücken, man sagt, dass es über 1000 unterschiedliche Musikstücke mit der zugeordneter Choreografie der Wasserspiele gibt. Quasi die Menschen in der Mall, die es von innen teilweise sehen können, teilweise auf den Terrassen von einzelnen Geschäften oder auch von den Gastronomiebetrieben mit Außenbereichen, das entsprechend sehen können, unterhalten. Und so ist die Dubai Fontaine noch eine weitere Attraktion, die gerade im Abendbereich mit sehr, sehr schönen, auch visuellen Darstellungen sich entsprechend positioniert.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Was wird aus der Dubai Mall? Also man kann durchaus erkennen, dass die Dubai Mall nicht mehr zu 100% vermietet ist. Also die Probleme, die Mallbetreiber weltweit haben, kommen auch in Dubai an. Das heißt, wir haben durchaus Flächen, es sind durchaus Flächen da, die nicht vermietet sind, die durch wie üblich verkleidet sind mit hier gibt es zunächst was Spannendes Neues oder auch schon die Ankündigung von bestimmten Marken, die sich dort entsprechend präsentieren. Das heißt aber, die Vermietungslage ist nicht mehr bei 100%. Und es fällt besonders auf, dass dieser Aspekt des Online-Shoppings, der heute ja schon eigentlich nahezu in allen Geschäften sich wiederfindet im westlichen Umfeld, von Shopping 24/7, 365 Tage im Jahr und Schau im Laden, bestell online und umgedreht und so weiter. Das findet in Dubai in dieser Form in der Mall überhaupt nicht statt. Das heißt, die Verweise auf den Online-Shop, die Möglichkeiten über digitale Verlängerung vielleicht, über irgendwelche Tablets, Produkte tiefer zu recherchieren, sind nicht wirklich auffällig gewesen. Und die Relevanz des Online-Shoppings ist, wie man es erkennen kann, in den Vereinigten Arabischen Emiraten noch nicht so hoch, wie es in westlichen Ländern ist und wird vermutlich auch die Malls mittelfristig vor größere Herausforderungen stellen, weil wenn ich entsprechend riesengroße Malls dort baue, die entsprechend bespielen muss, mit Touristen auch füllen muss, dann ist vermutlich die Interessenslage auch der Mallbetreiber und auch der Shopbetreiber eher die Attraktion im Laden zu halten und nicht die Attraktion auch nach außen zu verlängern, um irgendwie über Online-Shopping weitere Aspekte zu ergänzen. Was ganz klar auffällt, ist, dass die Dubai Mall extrem stark durch westliche Marken geprägt ist. Das Sortiment, was vorzufinden ist, ist durchaus vielen westlichen Konsumenten bekannt. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Shops oder Anbieter, die jetzt aus den arabischen Ländern kommen. Es waren vorhin angesprochen, diese 14 Geschäfte, die jetzt spezielle Bekleidung aus arabischen Ländern auch verkaufen. Natürlich ist in dem Marktbereich, da wo der Goldmarkt sich befindet, klassisch natürlich das Sortiment auch lokal dort geprägt. Aber ansonsten sind die Luxusmarken sehr, sehr klassisch aus dem westeuropäischen, aus dem nordamerikanischen Raum, die sich alle auch in Dubai entsprechend eine Präsenz gesichert haben. Aber sortimentseitig und auch markenseitig waren jetzt wenige wirkliche Highlights dabei, wo man durchaus das Gefühl hatte von, dafür lohnt es sich hinzufahren, sondern es war auch schon klassisch auch eine Abdeckung von Luxusmarken, die zu erwarten sind. Das führt natürlich zu einer Austauschbarkeit der Mall. Austauschbarkeit aber auch erstmal mit Malls auch in Dubai. Die zweitgrößte Mall, die Mall of the Emirates, hat ein sortimentsmäßig sehr, sehr vergleichbares Angebot. Die Vielfalt, die in beiden Malls vorzufinden ist, ist wirklich nahezu deckungsgleich. Und das bei einer Entfernung, wo die beiden auseinanderliegen, von vielleicht 20 Kilometern, mehr mag das nicht sein. Und das führt nicht nur zu einer Austauschbarkeit der Malls untereinander in Dubai, führt auch zu einer Austauschbarkeit der Malls auf vielleicht überregionaler Ebene. Das heißt also auch die Einkaufsmöglichkeiten, die ich vielleicht an anderen großen Touristendestinations habe oder vielleicht sogar vor Ort habe in Europa am Wohnort selber, ist jetzt durchaus ein Thema, wo die Dubai Mall sich auch damit entsprechend mit beschäftigen muss. Dann ist das Thema größte Mall der Welt. Ist das ein Attraktionselement, was die Kunden wirklich in die Mall zieht? Wenn dem so ist, was ist mit der zukünftigen Konkurrenz, die sich durch die Malls in Südostasien und auch weitere Bauprojekte in Dubai ergeben? Kann der Status aufrechterhalten werden? Muss vielleicht durch weitere Attraktionen, durch weiteren Ausbau, durch Vergrößerung dieser Status immer wieder aufgebaut werden? Ich hatte beschrieben, dass die Orientierung heute schon schwierig ist. Wie kann man vielleicht die Fläche so erweitern, dass mit noch mehr Angebot trotzdem auch mehr Orientierung einhergeht? Auch das ist eine große Aufgabe, die sich für die Mall entsprechend zeigt. Und das führt auch dazu, dass man diese Probleme oder die Herausforderungen, die die Dubai Mall hat, auch natürlich übertragen kann auf Malls weltweit, weil auch das deutlich kleinere Centro oder die Ur-Mall, das Altstadt Einkaufszentrum in Hamburg, muss damit kämpfen, dass einfach Malls mehr bieten müssen, dass sie Aufenthaltsqualität bieten müssen, dass sie Lust machen müssen, die Mall zu besuchen, dass die Mall selber auch der Grund sein kann, die Mall zu besuchen, wenn es die Sortimente nicht sind, weil die sind austauschbar, dann muss die Mall über andere Elemente kommen, weil ist es die Systemgastronomie, auch die ist austauschbar, vielleicht ist es die Qualität des Aufenthalts, vielleicht sind es die Attraktionen und da hat man durchaus gesehen über den Ice Ring in der Dubai Mall, über die Dubai Skihalle in der Mall of the Emirates. Da wird durchaus über verschiedene Aspekte versucht, den Kunden reinzubekommen. Aber auch die angesprochenen Themenwelten, die angesprochenen Experiences sind natürlich klassische Magneten, die man versucht zu etablieren, um sich dorthin auch entsprechend zu entwickeln. Und bereits heute gibt es Partnerschaften mit Legoland, mit Sea Life Centern, mit Multiplex Kinos, die sowohl in bestehenden Malls wie auch in neuen Malls klar integriert und eingeplant werden, um sicherzustellen, dass die Malls sich entsprechend auch weiterhin positionieren können und nicht im Vergleich zu vielleicht attraktiven Innenstädten wieder verlieren, dass der Grund zur Mall zu fahren weiterhin groß bleibt und die Kunden sich daran auf den Weg machen. Ein Thema wird aber auch sein, dass auch weiterhin Malls gebaut werden. Und ich habe angesprochen, dass sowohl in Dubai weitere Malls gebaut werden, wie auch bei uns in Deutschland weitere Malls gebaut werden, und das mit populärste Bauprojekt momentan ist das sogenannte Überseequartier in Hamburg, in der Hamburger Hafen City, wo jetzt gerade aktuell eine Mall mit über 80.000 Quadratmeter Shoppingfläche gebaut wird, wo über 200 Geschäfte, Multiplex Kino, 3 Hotels integriert werden. Das heißt, wir sehen, dass diese Dynamik der Malls scheinbar in bestimmten ausgewählten Regionen oder bestimmten Destinationen durchaus noch weiter fortgeführt werden kann, was zu einer weiteren Wachstum der Verkaufsfläche führt, was zu weiterer Austauschbarkeit durchaus führen kann und was zu weiteren Wettbewerb auch unter den Mallbetreibern führen kann. Und deswegen Malls durchaus ein Geschäftsfeld, das vielleicht in bestimmten Punkten Wachstumsgrenzen erreicht hat, aber in anderen Bereichen weiterhin sich dynamisch auch entsprechen kann. Und das führt dazu natürlich auch, dass andere Malls vielleicht von den neuen Malls in Schwierigkeiten gebracht werden, dass alte Malls, wenig profilierte Malls, in einer Art Siechtum attraktive Mieter verlieren, dadurch weniger Kunden anziehen, dadurch noch weitere Mieter verlieren und deswegen so schrittweise einfach Malls, die nicht aktuell gehalten werden können, die vielleicht nicht mit den Attraktionen aufgeladen werden können, die Kunden heute noch ergänzend zum Shopping-Erlebnis suchen, mittelfristig auch einer Schließung oder einem Abriss entgegenkommen. Und das führt natürlich auch dazu, dass ergänzend zu diesen Faktoren, die Mall an sich betreffen, natürlich auch die Entwicklung hin zu mehr Online-Shopping. Wir hatten das vorhin bei Dubai kurz angesprochen. Auch zu Online-Shopping natürlich massive Veränderungen mit sich bringen. Was passiert, wenn noch stärker online gekauft wird, wenn noch mehr als im Vergleich der heute, man spricht so von 10%, 11%, 12% der Umsätze sind mittlerweile online im Handel abgebildet. Das Geld ist aus den Malls verschwunden, aus den Innenstädten verschwunden. Jetzt wandert noch mehr ab. Was passiert aus den Verkaufsflächen? Werden Verkaufsflächen weiterhin genauso gestaltet? Braucht eine Mall wie Dubai Mall 5 Kaufhäuser, die Ware wirklich vorhalten, oder braucht die Mall einfach mehr Erlebnisse, mehr Showrooms, mehr Brand Experiences, mehr Touchpoints, wo Kunden Produkte kennenlernen können, um die dann über die Wege zu kaufen, wie die Kunden es am liebsten hätten. Vor Ort mitnehmen, vor Ort ausprobieren, bestellen und nach Hause liefern lassen oder vor Ort austesten und dann in Ruhe zu Hause auf dem Sofa bestellen. Wir haben sehr unterschiedliche Entwicklungen. Und die Malls sind quasi eine Ausprägung des heutigen Einzelhandels, Inwieweit die Malls sich entwickeln werden, müssen wir abwarten. Die Dubai Mall ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich Malls im großen Stil entwickeln, was Malls für Größen auch erreichen können und zeigt aber auch auf, wo vielleicht die Grenzen des Wachstums heute sind. Und deswegen das Beispiel Dubai Mall, glaube ich, eine gute Idee, mal zu beschreiben, wie sich Malls verändern. Und jeder, der mal in Dubai ist, wird vermutlich bei der Dubai Mall vorbeikommen, weil sie direkt neben dem Burj Khalifa, sprich dem größten Gebäude der Welt, sich wiederfindet. Und deswegen läuft man automatisch rein. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen Lust machen auf Shopping, auf das bewusste Betrachten von Einkaufsmalls in ihrer Struktur, was sie heute umsetzen, was vielleicht besondere Sortimente, Shopkonzepte sind. Und anhand der größten Mall der Welt haben wir jetzt auch vielleicht eine Chance, ein bisschen zu vergleichen, was wir an Shopping-Erlebnissen hier vor Ort bei uns auch erleben. Damit einmal den Deckel drauf. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie uns weiterhin gewogen bleiben. Gerne mit Kommentaren, mit Abos, mit Folgen auf Spotify, whatever Sie auch an Ideen haben, wie Sie uns Ihre Kommentare zukommen lassen wollen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Das war Wirtschaft hoch 2, der Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft. Heute einmal mit Thorsten Spandl. Nächstes Mal wieder mit meinem Kollegen Hans-Jürgen Wieben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.